Wir hatten uns die letzte Zeit unterhalten über den Willen Gottes tun, über das erste Gebot, das Jesus uns gegeben hat, dass wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Und das haben wir sehr ausführlich behandelt, das Thema über die Agape-Liebe. Und ich möchte nochmal die drei Punkte erwähnen, wo wir selbst erkennen können, es geht immer erstmal um uns selbst. Die Agape-Liebe beginnt bei uns, ja, und sie ist immer auf den anderen ausgerichtet. So, und die Agape-Liebe besteht darin, laut 1. Johannes 3, dass wir die Liebe Gottes erkannt haben, die Liebe in Jesus, und dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und so sind auch wir schuldig, schreibt Johannes dort, einander das Leben niederzulegen für die Brüder. Darin besteht die Agape-Liebe, nämlich nicht auf das Ihre zu schauen, auf das eigene, sondern auf den Nächsten, auf den anderen. Und das geht nur, wenn wir das eigene Leben niederlegen, so wie Jesus sein Leben niedergelegt hat, um uns zu dienen. Und wir hatten uns drei praktische Bereiche angeschaut, wie wir diese Agape-Liebe auch einsetzen können. Wie gesagt, die gibt es bei keinem Menschen, außer es sei denn, du hast Jesus in deinem Herzen. Außerhalb von Jesus gibt es diese Art der Liebe nicht. So, die Liebe Gottes, die Agape. So, und es gibt drei Bereiche, wo du erkennen kannst, ob du die Liebe Gottes aus dir heraus fließen lässt und dann nimmt sie zu. Oder ob du sie nicht hast. Und ich denke, wir haben alle an diesen drei Punkten noch mächtig zu arbeiten. Und das Erste ist, die Agape-Liebe praktisch eingesetzt, das Leben niederzulegen, um dem Nächsten zu dienen. Das beginnt in deiner Ehe, Familie, Gemeinde, Nachbarschaft und so weiter, wie wir schon Zeugnisse hier und da gehört haben. Also dienstbereit, wie Jesus uns das Vorbild gegeben hat. Und der zweite Punkt war, dort, wo die Agape-Liebe, die Liebe Gottes sich ganz mächtig erweist, ist in Fürbitte und Gebet, weil dort hast du das Herz Gottes und er teilt es mit dir und du bringst es im Gebet zu ihm. Deswegen ist das Gebet so angegriffen, weil der Teufel das hasst, weil dort die Agape-Liebe durch dich hindurchfließt und Gott seine Antworten vom Himmel herabschickt. Wie macht Gott das? Meine Frage, wenn du bittest und wenn du betest, wie schickt Gott seine Antworten? Auf verschiedene Arten und Weise. Aber ich möchte mal einen Punkt mit herausgreifen, den wir in der Bibel auch wiederfinden, wie Gott antwortet. Und damit sollten wir rechnen. Er schickt seinen Engel. Deswegen kannst du für Menschen beten, die am anderen Ende der Erde leben. Und du kannst für sie in Fürbitte treten. Und Gott schickt seinen Engel genau dorthin zu der Person, zu ihrer Not, die sie gerade bewegt. Zum Beispiel verfolgte Geschwister in Nordkorea, was wir regelmäßig beten. Die brauchen dringend unser Gebet in diesen Konzentrationslagern, dass sie dort durchhalten und den Glauben nicht verlieren. Also du betest, Gott schickt als Antwort einen Engel. So, und im Gebet wird das Herz Gottes berührt. Und gleichzeitig ist Jesus unser Vorbild im Gebet, weil er der hohe Priester ist und er bittet alle Zeit. Das ist das, was er am Himmel jetzt macht. Er steht vor dem Thron Gottes und ist alle Zeit in Fürbitte. Wie gesagt, die Dinge habe ich ausführlich letztes Mal erwähnt. Ich will es bloß nochmal anschneiden, um dich daran zu erinnern, dass du einen Fürbitter hast, der am Himmel für dich Fürbitte einlegt. Und zwar jede Minute deines Lebens steht Jesus vor dem Vater. Und was bittet er für dich? Bittet er, dass du gesegnet bist? Bittet er, dass du geheilt wirst, befreit wirst? Nein, darum bittet Jesus nicht, weil das hat er am Kreuz getan. Darum muss er nicht mal bitten. Er bittet für dich und für mich genau dasselbe, was er für Petrus gebeten hat. Der Satan ist gekommen, um euch zu sichten, zu prüfen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet im Himmel dafür, dass dein Glaube nicht aufhört, dass der Glaube immer stärker wird und dass du im Glauben die Dinge überwindest, im Glauben an ihn, wer er ist und was er für dich getan hat. Und das hängt ganz eng damit zusammen mit deiner Identität in Christus. Du musst auch mit dem Thema, was wir uns heute beschäftigen, es ist im Prinzip eine Vorbereitung gewesen, auf das ist ein ganz wichtiges Thema gewesen mit Agape-Liebe. Heute das Thema ist fast genauso wichtig. Und dann hat man letzte Woche das zweite Gebot im Neuen Bund noch behandelt, nämlich zu glauben an den Namen Jesus Christus. So, und das ist so wichtig, dass du weißt, wer Jesus ist und wer du bist in ihm. Dass du deine Identität in ihm festigst. Und ihr Lieben, ich schicke das schon mal voraus. Wenn du das beherzigst, deine Identität in Christus gründest, hast du keine offenen Türen für diese Macht der Finsternis, die der Erzfeind der Gemeinde Jesu Christi ist, über die wir heute sprechen werden. So, ich möchte euch nochmal daran erinnern, ich habe bloß 14 dieser Schriftstellen mal rausgesucht. Wer hat das schon praktiziert jeden Tag diese Woche? Immerhin ein paar. Ihr Lieben, ich kann es euch nur geben. Was du damit machst, ist deine eigene Sache. Ich habe es auch mal so unterteilt in ersten 3-4 Verse, dann lässt sich das besser auswendig lernen. Und unsere Kinder haben im Januar 4 Wochen hier 15 Bibelverse auswendig gelernt und haben das dann auf eine CD gebracht. Die haben in den Winterferien das dann alles auswendig hier vorne gesungen und eine wunderschöne CD, wo ich nur Werbung machen kann, da produziert. Das heißt, ich habe so gestaunt, die mussten diese recht schwierigen Schriftstellen auswendig bringen. Machen wir es ihnen nach. Das setzt ein echtes Fundament in den Kindern. Das ist super, was Sarah und Konrad dort gemacht haben, weil das baut ein Glaubensfundament. Sie haben diese Schriftstellen. Und was weißt du, wo du in eine Situation kommst, wo du keine Bibel mehr hast? Wovon lebst du dann? Vom Sprachengebet, das ist gut. Aber das Fundament des Wortes Gottes kommt dadurch, dass du es auswendig lernst. Amen. Ich kann dich nur ermutigen, lern, praktiziere das täglich. Was du 21 Tage machst, wird zu einer Gewohnheit. Das andere, ich frage nochmal, ich habe vor einer längeren Zeit auch mal so einen Zettel rausgegeben, da ging es um das Blut Jesu, das Proklamieren. Wer hat das gemacht? Halleluja. Fast genauso viel. So. Und das ist gut, weil das ist für mich in meinen einfach übergegangen. Ich kann gar nicht anders, als wir das proklamieren. Das, was das Blut von Jesus Christus für dich tut. Weil wenn du das tust, produzierst du eine Atmosphäre des Glaubens. Du produzierst eine Atmosphäre des Reiches Gottes um dich herum. Amen. Wenn du das schon früh am Morgen tust. Also seid ermutigt, das zu machen. Wie du es umsetzt, ist deine eigene Sache. Aber stärke deinen inneren Menschen. Es kommt in dieser Zeit so heftig darauf an, einen starken inneren Menschen zu haben. Weil mit diesem inneren Menschen gehst du in die Ewigkeit. Dieser innere Mensch ist das, worauf Jesus schaut, dass er vorbereitet ist, wenn er kommt, weil er diesen inneren Menschen mitnimmt. Deine Hülle, die wird verwandelt. Achte drauf, stärke deinen inneren Menschen durch das Wort Gottes, durch das Gebet und die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen. Lass uns das bitte in der Zeit, wo wir leben, leger nehmen. Das nochmal zur Ermutigung. Und ihr werdet gleich merken, warum und weshalb. Zur Liebe gehört auch das Hassen. Gott liebt und er hasst. So stark wie er liebt in der Agape-Liebe, so stark hasst er auch. Und wenn Gott liebt und hasst, müssen wir auch wir lernen zu lieben und zu hassen. Das steht dann, ich gebe mehrere Schriftstellen. Liebt das, was Gott liebt und hasst das, was Gott hasst. Und was hasst Gott? Gott hasst alles Böse. Alles, was den Menschen und sein Reich zerstört. Gott hasst abgrundtief die Werke der Finsternis. Er hasst den Teufel und seine Kohorten. Er hasst ihre Werke. Er hasst das Fleisch des gefallenen Menschen. Dein Fleisch hasst Gott. Weil es ist gefallen von ihm und unter dem Einfluss kontaminiert von der Finsternis. Also rundherum, Gott hasst das Böse. Und solange wir nicht das Böse hassen, werden wir es noch lieben und praktizieren. Solange wir nicht lernen, das zu hassen, was Gott hasst, werden wir es noch tolerieren, gewähren lassen. Und wenn wir das tun, wird es uns letztendlich zerstören. Denn das Böse kannst du nicht tolerieren. Weder in deinem Leben, noch in deiner Ehe, in deiner Familie, noch in der Gemeinde, in deinem Umfeld. Das Böse kannst du nicht gewähren lassen. Es wird dich zerstören. Deswegen, Liebe, haben wir die letzten Wochen gehabt, ist richtig, aber die Liebe Gottes ist gleichzeitig voller Hass gegen alles Böse. Und worüber wir jetzt anfangen zu sprechen, ist, du musst dieses Ding hassen und es nicht tolerieren. Ich habe viele Stunden mit dem Thema zugebracht. Ich habe das bisher in den letzten Jahren immer mal angeschnitten, erwähnt, verschiedene Fragmente, aber der Herr hat gesagt, beschäftige dich intensiv damit, viele Stunden damit verbracht. Und es geht um den Hauptfeind der Gemeinde Jesu Christi. Und du musst deinen Feind kennen, damit du ihn hassen kannst und nicht tolerierst. Und was ist der Hauptfeind der Gemeinde Jesu Christi, oder Brautgemeinde, sag ich mal? Das ist der Geist von Isebel. Und wir werden heute anfangen, über den Geist von Isebel zu sprechen. Es geht darum heute, was ist der Geist von Isebel? Was sind seine Aufgabengebiete und woran kann ich ihn erkennen? Und ich hoffe, dass wir so weit durchkommen. Und dann das nächste Mal werden wir uns darüber unterhalten, was sind die offenen Türen für diesen Geist? Wo kann ich ihn erkennen, dass er in mir Eingang gefunden hat? Wie kann ich die Türen schließen, dass er in mir keinen Zugang findet? Und wie gehe ich mit ihm um, wenn er schon Kontrolle hat über mich? Wie werde ich frei davon? Ihr Lieben, dieser Geist von Isebel, ich habe das jetzt auch hier auf Datei alles gespeichert und es ist dann so, ich kann es euch ja zuschicken als E-Mail. Ich habe das nicht bloß stichpunktmäßig, sondern ich habe das hier mal ein bisschen ausführlicher auch geschrieben, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Das heißt, dieser Geist von Isebel, in den letzten Jahrzehnten haben wir unsere Erfahrungen mit diesem Geist gemacht. Wir haben unsere nächtlichen Erfahrungen gemacht, wie er uns angegriffen hat, Herzrasen, alles. Dieser Geist ist Hexerei. Er bekämpft jede geisterfüllte Gemeinde, aber kämpft jeden geisterfüllten Christ. Warum? Weil er bekämpft er nur die anderen schon unter seiner Kontrolle hat. Wir haben in der Seelsorge mannigfaltige Erfahrungen gemacht mit diesem Geist. Wir haben in der Gemeinde mannigfaltige Erfahrungen gemacht mit diesem Geist. Und jetzt ist mal Zeit, mal drüber zu sprechen, weil diese Macht sich immer stärker in unserem Land offenbart. Aber jetzt machen wir der Reihe nach. Der Geist von Isebel. Isebel wird 22 Mal in der Schrift erwähnt. Und ich habe jetzt zwei Schriftstellen. Er wird besonders im Alten Testament erwähnt, im ersten Königebuch, im Zusammenhang mit Elia oder dann mit Jehu. Und er wird in der Offenbarung von Jesus Christus erwähnt. Und ich beginne jetzt mal mit der Stelle aus 1. Könige 16, 19, 29 bis 33. Dort taucht dieser Name Isebel das erste Mal auf. Im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle anderen, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isebel zur Frau nahm, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, also Sidonier, aus Zidon, und der Phönizier sind das, ne? Das Volk der Phönizier, die nördlich vom Israel an der Küste des Mittelmeers gelebt haben. Er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Er errichtete dem Baal ein Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. So, hier erscheint Isebel das erste Mal im Zusammenhang mit Ahab. Ahab war schon böse, aber das reichte nicht, dass er schon in diesen Sünden gewandelt hat. Ahab war der König über das Nordreich Israel. Das wurde ja durch den Götzendienst von Salomo in Südreich Juda und Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria geteilt. Samaria heißt zu Deutsch Wächterberg. So, das war die Hauptstadt des Nordreichs, oder Ahab wohnte danach in Jezreel. So, und er heiratete eine Frau, eine heidnische Frau, die Tochter des Königs Etbal, des Königs der Zidonier. Warum? Diese Frau, das war damals so üblich, wurde die Tochter des Königs verheiratet, um diplomatische Friedensverhältnisse herzustellen. Das heißt, dieser Ätbal verkaufte oder verheiratete seine Tochter mit dem Ziel, diplomatisch gute Beziehungen, freundliche, friedliche Beziehungen mit Israel aufzubauen. Denn wenn deine Tochter dort verheiratet ist, dieses Land würde ich niemals angreifen. Ja? So, das heißt, diese Tochter wurde verheiratet an Ahab. So, das bedeutet aber, dass Isebel, die Tochter Ätbals, kam aus einem heidnischen Volk und die beteten Baal an und Aschera. Da kommen noch drauf, was das alles so beinhaltet. So, und dieses Isebel wurde als Kind Baal und Aschera geweiht. Und Baal steht immer für den Sonnengott und steht für Satan selbst. Das heißt, sie wurde Satan geweiht und diesem Geist, der dort Aschera genannt wird. So, das heißt, sie war randvoll mit Dämonen im Alter, im heiratsfähigen Alter, weil sie als Kind diesen Mächten geweiht wurde. Und wenn jemand Baal geweiht wird, Baal, werden immer Menschenopfer gebracht. Diese Weihe wurde immer mit Menschenblut besiegelt. Das heißt, sie war randvoll. Und so, und auf der anderen Seite wurde sie von ihrem Vater weggegeben aus dem eigenen Land in ein fremdes Land. Das heißt, ihre Vaterbeziehung war nicht in Ordnung. Und das ist, by the way, also es ist nebenbei gesagt, wir kommen dann noch nächsten Mal drauf auf die Einfallstore. Bei einer Frau, bei einem Mädchen, wenn die Vaterbeziehung nicht in Ordnung ist, ist ein offenes Tor für den Geist von Isebel. Weil die Bestätigung von Mädchen kommt vom Vater. Und wenn diese Bestätigung nicht da ist, versucht sie, seelische Kraft anzuwenden und selbst zu kontrollieren und die Macht auszuüben. So, jetzt, aber wie gesagt, die Einfallstore werden wir ausführlich nochmal behandeln. Aber wir sehen das schon bei dieser Frau Isebel hier. So, und was tat sie? Sie heiratete Ahab und Ahab war der Prototyp für einen schwachen Mann. Für einen passiven, schwachen Mann. Und deswegen gibt es auch einen Geist Ahabs. Und er wurde von Isebel, weil sie randvoll von diesen Mächten war, wurde er verführt, Baal und Aschera anzubeten. Das heißt, er wurde von ihr verführt, dem Baal, Vers 32, er errichtete dem Baal einen Altar im Hause Baals, das er in Samaria baute. Und Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das heißt, diese Frau, die randvoll von Dämonen war, Jezebel, im Englischen heißt Jezebel, Isebel, sie verführte ihn, Baal und Aschera anzubeten. So, und was war Ahab? Er war der König von Israel. Vom Nordreich Israel. Und was betete Israel an? Auch das Nordreich dann, obwohl sie keinen Zugang mehr hatten zum Tempel, Yahweh. Das Wort des Volk Gottes, was Yahweh anbeten sollte. Yahweh Adonai Eloheinu. Den sollten sie anbeten. Sie waren sein Volk. Und diese Frau verführte ihn, Baal anzubeten. Und Baal ist das Synonym für Satan selbst. Und Aschera, kommen wir noch, ich gehe die Geschichte zurück bis zum Sündenfall, da kennt ihr die Herkunft dieses Geistes, der dann später Isebel genannt wurde, könnt ihr erkennen. Und er erbaute einen Altar, dem Baal, Vers 32. Und ihr Lieben, es ist nicht einfach ein Altar, wo ein paar Weizenkörner dargebracht werden oder meine Ziege geschlachtet wurde. Baal fordert immer Menschenopfer. Und Baal fordert nicht irgendwelche Menschenopfer, sondern Babys. Meistens waren das Babys, die im rituellen Prostitution gezeugt wurden und die wurden dann ein Jahr später dann geopfert. Es ist nicht irgendwas. In Israel, im Nordreich, wo Yahweh angebetet wurde bis dahin, wurden Babys der Israeliten an Baal geopfert. Deswegen steht hier, Ahab tat viel schlimmere Dinge als alle Könige Israels vor ihm. Und warum hat er das getan? Weil er Isebel, seine Frau, tolerierte, gewähren ließ und sich nicht widersetzt hat. Seht ihr das? Wenn du das Böse nicht hast, lässt du es gewähren. Wenn du es tolerierst und es gewähren lässt, ihm nicht Einhalt gebietest, zerstört es dich und dein ganzes Umfeld. Das hat nicht nur Isebel zerstört. Das hat nicht nur den Ahab zerstört, er starb ja dann im Kampf gegen die Aramäer. Das hat alle 70 Söhne, die er zeugte, das Leben gekostet. Gott hat gesagt zu ihm, er hat auch mehrere Frauen, Gott hat zu ihm gesagt, von einer geht es schlecht, aber von mehreren. So, und Gott hat zu ihm gesagt, ich lasse kein männliches Wesen übrig vom Hause Ahabs. Es blieb kein Nachkomme übrig. Und es zerstörte Israel, weil 200 Jahre später, das war im 9. Jahrhundert vor Christus, 721 vor Christus, wurde das Nordreich vollkommen zerstört. Er kam unter das Gericht Gottes, weil der Götzendienst weiterging. Versteht ihr? Weil ein Mann seine Stellung nicht eingenommen hat, die Gott ihm gegeben hat. Und dieser Isebel, seiner Frau, alles gewähren ließ und sie tolerierte, alles Böse, was sie tat, zerstörte das ihn, seine ganze Familie und das ganze Volk Israel. Und die 10 Stämme, der Großteil derer, sind bis heute noch in der Verbannung. Die werden gesammelt, steht in Hesekiel 37, wenn Jesus kommt, der Messias, wird er sie sammeln. Die sind immer noch in der Verbannung. So, und die zweite Stelle, ihr sagst du, das Alte Testament, okay. Offenbarung 2, Vers 20, spricht Jesus an die Gemeinde in Thyatira. Das ist prophetisch, aber er spricht die Dinge an. Ich habe ein weniges gegen dich, das du zulässt, sagt Jesus zu der Gemeinde. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du als Gemeindeleitung zulässt oder als Gemeinde zulässt, dass Isebel, die sich eine Prophetin nennt, sie tarnt sich immer im religiösen Gewand, auch wenn sie die ganze Politik unter Kontrolle hat, in der Regel ist sie religiös. Sie nennt sich eine Prophetin, die meine Knechte lehrt. Das heißt, in dieser Gemeinde war eine Frau, es ist auch prophetisch noch, ich deute es mal auf die eine Frau, aber man kann es auch prophetisch auf mehr deuten, war eine Frau und was tat sie? Sie lehrte die Knechte Gottes. Und was lehrte sie? Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Dasselbe wie bei Ahab. Diese Gemeinde dort, diese Gemeindeleitung, war ähnlich wie Ahab. Sie ließ diese Frau gewähren. Und sie verführte diese Gemeinde zum Götzendienst und zur Unzucht. Weil Baal, Opfer, Götzendienst und Aschera steht immer in Beziehung mit Fruchtbarkeitskult und mit rituellen Prostitution, also jeglicher Form von Unzucht. Und das ließ diese Gemeinde gewähren. Und deswegen tadelt Jesus sie. Komm nochmal zurück. Du musst das Böse hassen und ihm widerstehen. Wenn du es tolerierst und gewähren lässt, wird es dich zerstören. Deswegen warnt Jesus, was war der Fehler? Was hat die Gemeinde falsch gemacht? Sie ließ Isebel gewähren. Sie stand ihr nicht in dem Weg. Sie konfrontierte sie nicht, sondern ließ sie weitermachen. So. Gut. Jetzt soweit dazu. Jetzt machen wir weiter. Bedeutung des Namens Isebel. Das kommt vom hebräischen Isaevael oder Isebel im modernen Hebräisch. Und das kommt von I, das heißt im Hebräischen Wo, und Zewul, das heißt Fürst. Und das heißt einfach, Isebel heißt zu Deutsch, wo ist der Fürst? Wo ist der, der die von Gott gegebene Autorität ausübt? Wo ist er? Wenn Isebel da ist, auftritt, gibt es, sie unterwandert göttliche Autorität auf jeder Ebene und nimmt selbst die Stellung ein und herrscht. Deswegen heißt der Name, wo ist dann der Fürst? Was ist der Geist von Isebel? Der Geist von Isebel, wir reden hier davon, dass es eine Frau gegeben hat in der Geschichte, im ersten Königebuch, die Isebel, die Frau von Ahab, und dann in der Offenbarung eine Frau gegeben hat, aber es gibt einen Geist, der dahinter steht und da wirkt. Um den geht es, da ist bis heute noch am Wirken. Der war vor Isebel am Wirken und wird auch noch am Wirken sein. So, was ist der Geist von Isebel? Der Geist von Isebel ist ein gefallener Engel der Kategorie der Weltbeherrscher aus Epheser 6, Vers 12, der durch viele Dämonen unter diesem Namen wirkt. Und diesen gefallenen Engeln, die Paulus erwähnt in Epheser 6, Vers 12, die kannst du nicht austreiben, sondern den sollst du widerstehen. Aber denen, die unter ihrem Namen in Menschen agieren, die musst du austreiben. Und das geht in der Regel nicht ohne Kampf. Das heißt, dieser gefallene Engel hat viele Dämonen, die unter ihm unter demselben Namen wirken. Und was sie wirken, das werden wir uns noch betrachten. So, jetzt heißt es immer, Geist von Isebel, denkst du immer, das hat nur was mit Frauen zu tun oder dieser Geist ist eine Frau. Dämonen wie Engel sind immer geschlechtslos, hat Jesus gesagt. Geistwesen sind immer geschlechtslos. Es ist ein dämonisches Geistwesen, geschlechtslos. Es wirkt in und durch Männer und Frauen. Männer und Frauen. Es wirkt durch den tyrannischen Geschäftsmann, dem du nicht unter die Augen treten kannst ohne Furcht, der dich einschüchtert. Genauso wie durch die attraktive Sekretärin, die den Abteilungsleiter zum Ehebruch verführt. Dieser Geist wirkt durch den Ehemann, der seiner Familie herumdiktiert und kommandiert, genauso wie durch die Ehefrau, die ihre ganze Familie unter Kontrolle hat und manipuliert und man sagt so schön, die Frau hat die Hosen an. Er wirkt durch den Pastor und Ältesten, den Gemeindeleiter, der seine Gemeinde beherrscht und kontrolliert und sie mit einem Fluch belegt, wenn sie die Gemeinde verlassen. Das gibt es, habe ich erst mal vor kurzem wieder gehört. Dass seine Leute zusammenhält, nur damit die Finanzen stimmen. Genauso wie durch die attraktive Frau, die dazu noch ein Konstrukt bildet von Geistlichkeit und Attraktivität, die sich so nah ranmacht an den Pastor, um ihn zum Ehebruch zu verführen. Es wirkt genauso durch den Bruder oder die Schwester, die im Hintergrund die Gemeindeleitung verleumden und ihren Ruf schädigen. Wie durch den Geschäftsmann, der hohe Summen an eine Gemeinde spendet, mit der Bedingung, jetzt kann ich auch mitsprechen. Geld für Kontrolle. Es wirkt durch den Bruder und die Schwester, der so von Unsicherheit getrieben ist, dass er unbedingt eine Position braucht, um sein Selbstwertgefühl hochzufahren, damit er Bestätigung kommt. Der die Karriereleiter so weit hochklettert und sich möglichst nah an die Leiterschaft macht. All das sind Wirkungsweisen die wir noch einzeln behandeln werden, des Geistes von Isebel. Und das wirkt in der Politik, die die Männer herausdrängt und Frauen zu Verteidigungsministern macht. Männer in der Politik, die die Wahrheit sprechen, abdrängt, dass sie nichts mehr zu sagen haben, Rufmord. Die eine ganze Nation manipuliert und kontrolliert durch ein Virus. Wirkt genauso wie durch jede Kirche und Gemeinde, die sich diesem LGBTQ unterworfen hat. Wirkt, ist geschlechtslos, wirkt durch Männer und Frauen. Und dieser Geist wirkt viel mehr in unserem Land, Kirchen und Gemeinden und Christen, wie du es denken willst. Ich habe mich jetzt näher damit beschäftigt mit einem Bruder, der über, aus Amerika, der über 40 Jahre Befreiungsdienst gemacht hat. Über 30.000 Befreiungsdienste. Und als man ihn fragte, was war der Dämon, dem du am meisten begegnet bist, sagt er sofort Isebel. In 60% der Christen, mit denen er Befreiungsdienst gemacht hat, hat er diesen Dämon Isebel ausgetrieben. In Christen. Und jedes Mal, wie gesagt, er ist schon zigtausend Mal dem Geist begegnet. Und immer wenn er den anspricht, dann spricht dieser Dämon durch die Menschen, ach du schon wieder. Und da sagt er, ja, ich bin's wieder und ich mache genau dasselbe, was Jesus Christus mir da machen würde. Raus in Jesu Namen, in den Abgrund. Amen. So, jetzt gehen wir zur Geschichte zurück. Ich zeichne jetzt mal ein größeres Bild von der Schrift her, weil sonst die meisten behandeln Isebel, Kontrolle, Manipulation, Einschüchterung und dann so und so und so und du bist fertig. Nee, dieser Geist, du musst den erkennen, du musst wissen, wie er wirkt, du musst wissen, wo er herkommt, du musst wissen, was er noch tun wird, damit du ihn nicht tolerierst. Ein größeres Bild in der Geschichte der Menschheit vom Sündenfall bis zur Wiederkunft von Jesus Christus. Also umfasst reichlich 6000 Jahre. So, der Ursprung dieses Geistes ist Lilith. Ursprünglich hieß dieser Geist im Hebräischen Lilith. Und es bedeutet Nachtwind, Nachtdämon. Und wird einmal in der Schrift erwähnt in Jesaja 34, Vers 14. Was war Lilith? Nach okkulter jüdisch-kabbalistischer Überlieferung war Lilith die erste Frau Adams, die sich Adam widersetzte und daraufhin von Eva ersetzt wurde. Sie wurde zum Symbol des Feminismus, also des Verdreht. Ne? Satan hat es getäuscht. Das ist jüdisch-kabbalistische okkulte Mythologie. Deswegen warnt Paulus, wenn du das mal liest, Paulus in Timotheusbriefen, er warnt die Gläubigen, haltet euch fern von jüdischer Mythologie. Das ist ein Teil davon. So, und sie wurde, weil sie sich Adam widersetzt hatte, der göttlich eingesetzten Autorität, dem Haupt über Eva, oder beziehungsweise Lilith, sie hat sich ihm widersetzt, wurde sie zum Symbol des Feminismus bis heute. Und Lilith ist Satans verdrehtes, pervertiertes Bild von Eva, von einer Frau. Das heißt, Gott hat Mann und Frau geschaffen und Satan hat etwas in seinem Reich, also auch clever, ne, hat etwas gesucht, womit er Adam, besonders die Männer, verführen kann, dass sie fallen. Und das, wo er Frauen verführen kann, in eine Rolle hineinzukommen, die Gott ihnen nicht zugedacht hat. Und daher hat er diesen Dämon Lilith erfunden. Das heißt, dieser Dämon ist auch trotzdem geschlechtslos. Er hat bloß diese Auswirkung vom Fraulichen, er hat diesen Namen einer Frau, ist aber in sich geschlechtslos. Versteht ihr? So, und diese jüdisch-kabbalistische Mythologie hat das verdreht, aber es ist ein Körnchen Wahrheit dabei. Es ist nämlich genau umgedreht. Gott hat Eva und Adam geschaffen und Satan hat Lilith erschaffen. Also nicht erschaffen, sondern ein Dämon mit diesen, er kann sich ja verschiedene Dinge aneignen. Hat diese Lilith geschaffen, um Männer und Frauen zu verführen, weg von göttlicher Ordnung. Versteht ihr? Das ist der Ursprung von diesem Geist Isebel. Also es begann mit Lilith. Dann ging es weiter. Dieser Geist manifestierte sich als nächstes in Babylon mit Nimrod und Semiramis und ihrem Sohn Damus. Babylon, Semiramis war die Mutter-Kind-Religion, hat sie gegründet, und die Sonnengottanbetung des Baal. Babylon ist die Mutter aller Huren und die Mutter aller Religionen. Alle Religionen kannst du zurückführen auf Nimrod, Semiramis und Damus. So, und was du auch hundertprozentig viele Bestandteile zurückführen kannst bis Babylon, ist die katholische Kirche. Mutter-Kind-Religion und Sonnengottanbetung. All diese Elemente hast du in der katholischen Kirche bis hin zur, da kommen noch drauf, Zeugnistafel. So, dann war dieser Geist in dieser Semiramis wirksam, war die Mutter aller Religionen, dann wirkte dieser Geist weiter, den man Lilith nannte, und er wurde bei den Babyloniern später Ishtar genannt. Und was haben wir in Berlin? Nicht nur der Bergermann-Altar, sondern das Ishtar-Tor. Und ein Tor ist immer ein Portal. Original abgebaut, original in Berlin aufgebaut. Du brauchst dich nicht wundern, warum Deutschland unter dem Einfluss dieses Geistes steht. Es hat ein Portal in Berlin stehen. Ishtar. Bei den Kaanitern hieß dieser Geist Anat, bei den Syrern und Phöniziern Ashtoreh oder Asherah, dann die Hebräer nannten es dann die Ashtoreh, nannten die Hebräer Asherah, es ist im Prinzip dasselbe. Bei den Diana hieß bei den Römern, kennt ihr doch, ne? Paulus hatte eine heftige Konfrontation mit dieser Macht. Groß ist die Diana der Epheser. 2 Stunden haben die rumgeschrien. Warum haben die dort 2 Stunden rumgeschrien in Ephesus? Weil die dämonisiert waren, die ganze Menge. Da steht dort, sie wussten eigentlich gar nicht, warum sie zusammengekommen waren. Die ganze Stadt wurde von Dämonen zusammengeführt und sie schrien, groß ist die Diana der Epheser. Anbetung, 2 Stunden. Warum? Weil Paulus auftauchte, da wie Elia Isebel konfrontierte. Ephesus war der Hauptstandort, wo der Tempel von Diana stand. Diana steht für Isebel. Versteht ihr? Konfrontation. Die Kirchengeschichte sagt, oder ich sage nicht Kirchen, die Gemeindegeschichte sagt, dass Johannes dann in seinen letzten Jahren in Ephesus gelebt hat, Johannes der Jünger, und er ist allein in diesen Tempel der Diana gegangen und hat diese Macht bekämpft. Er hatte apostolische Autorität wie Elia auf dem Berg Karmel und er hat diese Macht im Geist besiegt. So. Dann Artemis, Aphrodite, Venus, habt ihr alles schon gehört, so nannten die Griechen diesen Geist. Die Ägypter nannten sie Isis und die Hindus nannten sie Kali. Kali, redet man aber nicht drüber, weil Kinder hier sind, das ist äußerst grausame dämonische Macht. Und dann natürlich Lilith, wie schon erwähnt, in der Hexerei hieß dieser Geist, also die Hexer und die Zauberer, die Satanisten nennen sie Lilith und ebenso die Kabbalisten. Und Kabbala ist jüdischer Okkultismus, Satanismus und ist eines der stärksten Formen des Okkultismus. So, das ist die Geschichte von Babylon. Und jetzt kommen wir zu Isebel, der Frau Ahabs, im 9. Jahrhundert vor Christus. Versteht ihr die Vorgeschichte vom Garten Eden von Lilith? Und wie hatte ich schon oben gesagt, sie war eine phönizische Königstochter und dort hieß dieser Geist Ashtoreh und Asherah. Und Isebel, wo ist der Fürst? Sie wurde als Kind diesem Geist und Baal geweiht. Also sie hatte diesen Geist von Lilith in sich. Im 9. Jahrhundert vor Christus. So, dann 200 Jahre später, 721 vor Christus, kam darauf Gottes Gericht über das Nordreich Israel wegen ihrem andauernden Götzendienst. Die Israeliten haben nicht vom Götzendienst gelassen. Gott richtete das Volk. Der Geist von Isebel war weiterhin am Wirken. Von da an nannte ihn man dann auch Isebel, Oshera, aber ich nenne das jetzt mal so, weil es für uns verständlicher ist. Dieser Geist war weiterhin am Wirken. Die 10 Stämme des Nordreiches kamen in die Verbannung nach Assyrien. Interessanterweise hat Josephus, der Geschichtsschreiber, zur Zeit von Jesus und dann zur Zeit der jüdischen Kriege, 70 nach Christus, dieser Geschichtsschreiber Josephus, Flavius, ein Jude, hat 70 nach Christus und später geschrieben, dass zu seiner Zeit noch hunderttausende Juden jenseits des Euphrat im Land Assyrien lebten. Das heißt, zur Zeit von Josephus Flavius lebten die Großteil dieser verbannten 10 Stämme noch in diesem Gebiet des Irak und Iran. Weil da drängen sich die interessantesten Mythen um diese 10 Stämme. So, dann erscheint dieser Geist weiter mit dem Namen der Himmelskönigin und diesmal im Südreich Juda, weil das Nordreich gab es ja nicht mehr. In Jeremia 44, 17 steht geschrieben, dass das Volk Juda, die Frauen vor allen Dingen, die Himmelskönigin anbeteten. Und dann steht dort, wir haben das getan, weil unsere Männer uns gewähren ließen. Verstehst du? Die Männer, wo ist der Fürst, haben ihren Platz nicht eingenommen, haben ihre Frauen gewähren lassen. Ich habe es nicht die Zeit, gern dann zu Hause nachlesen. Jeremia 44, 17 und die folgenden. Weil unsere Frauen und Männer haben uns gewähren lassen. Die Autorität haben sie hineingenommen. Sie haben ihre Frauen gewähren lassen, Götzendienst zu üben. Was geschah dann? Dieser Götzendienst nahm zu in Israel, Baal und Aschera-Anbetung, Himmelskönigin-Anbetung. Und dann 585 vor Christus wurde dann das Südreich ebenso von den Babyloniern unter Nebukadnezar, Jeremia war dabei, eingenommen, kam unter Verbannung, Gericht nach Babylon. Nur ein kleiner Haufen blieb zurück, der Tempel wurde zerstört. So, das siehst du, was das Volk und die Könige lebten im Götzendienst, die ließen diesen Geist gewähren. Was mit einem Volk Gottes, mit einem Christen geschieht, wenn er es gewähren lässt, ist alles eine Warnung. So, Himmelskönigin, hast du auch schon Bekanntschaft gemacht? Wer kommt hier aus der evangelischen Kirche, katholischen Kirche, methodistischen Kirche ursprünglich? Dann hast du deine Erfahrung mit der Himmelskönigin gemacht. Denn die Säuglingstaufe ist ein Bündnis mit der Himmelskönigin. Und meistens sage ich das den Leuten, die sich taufen lassen haben, du musst dieses Bündnis auflösen. Die Säuglingstaufe ist ein Bündnis mit der Himmelskönigin. Das ist ein uraltes babylonisches Ritual, was Semiramis eingeführt hat, um die Kinder der Himmelskönigin zu weihen. Du kannst dann da den Namen des dreieinigen Gottes verwenden. Das Ritual bleibt dasselbe. Weil wenn der Pfarrer oder Priester das Kreuzeszeichen auf der Stirn schlägt, bekommt dieses Baby einen Dämon zugeteilt, der von dieser Himmelskönigin durch das Bündnis ein legales Anrecht hat. Und was machte dieser Dämon in diesem Kind? Nichts Schlimmes. Er sorgt nur dafür, dass diese Person Zeit ihres Lebens nicht zur Erkenntnis der wahren biblischen Taufe kommt. Punkt 1. Wie lange haben wir gebraucht, zur Erkenntnis zu kommen? Welchen Kampf hat es gekostet? Punkt 2. Es sorgt dafür, dass dieser Mensch Zeit seines Lebens in diesem Staatskirchensystem bleibt. Deswegen gibt es so viele, die einfach den Schritt nicht rausgehen. Obwohl die Sünden überhand nehmen und die Schriftstelle klar sagt, geh aus Babylon, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig wirst. Warum bleibt ihr immer noch ihre Kirche? Warum bleibt ihr in diesem System? Obwohl sie Homosexuelle verheiraten, diese Leute auf der Kanzel haben. Warum? Bündnis mit der Himmelskönigin. Ein Dämon wird ihnen zugeteilt, der dafür sorgt, dass sie in dem System bleiben. Wer das hört, vielleicht übers Netz, löse dich von diesem Bündnis mit der Himmelskönigin. Bitte Jesus, dass du das auflöst durch sein Blut und dass du dich mit ihm verbindest. Und wenn du es noch nicht getan hast, lass dich taufen. In Jesu Namen. Amen. Dann brichst du dieses Bündnis mit der Himmelskönigin. So, jetzt habe ich mal einen Mann mit eingefügt. Das war Herodes der Große, den ihr alle kennt. Das war ein Herrscher, der stark von Unsicherheit getrieben war, weil er ein Nicht-Israelit war, ein Edomiter, der über das Land Juda herrschte. Edomiter sind ja die Nachfahren von Esau. Und Esau hatte ja in seiner Generationslinie auch schon diese Mitterwertigkeit drin und diese Unsicherheit, weil ihm sein Bruder vorgezogen wurde. So, und der kam an die Macht, hat viele gute Dinge getan, auch viele böse Dinge. Aus seiner Unsicherheit hat er alles um sich herum kontrolliert und beherrscht. Er hat seine Frau, die auch eine Jüdin war, Mariamme hieß die, hat er umbringen lassen. Aus Eifersucht, er hat eigene Söhne umbringen lassen. Später bereut. Aber er war getrieben von diesem Geist. Unsicherheit ist eine Wurzel. So, und ein Beispiel kennt ihr aus der Schrift hervorlesen. Der Kindermord in Bethlehem führte darauf zurück, weil er plötzlich jemanden vor sich hatte, wo die Weisen aus Morgenland zu ihm sagten, hier ist der neugeborene König in Israel. So, und sofort dachte er, meine Position ist angegriffen. Diese Unsicherheit sprang sofort hoch. Und ich muss Kontrolle über diesen neugeborenen König ausüben und ich muss ihn umbringen. Weil Isebel ist immer ein Geist, der so boshaft ist, dass er Menschen in Größenordnung umbringen lässt. Und dieser Geist agierte in einem Mann, nämlich Herodes den Großen, Seth in Männer und Frauen, und brachte die bis Zweijährigen in Bethlehem und Umgebung um oder ließ sie umbringen. So, dann ein paar Jahre später, circa 32 nach Christus, wieder eine Frau, die mit diesem Geist besessen war. Oder das war Herodias, ihr kennt ihr ja aus der Bibel. Ja, das war die Frau, die Johannes den Täufer, der in ihm war der Geist des Elia. Und in Herodias war der Geist von Isebel. Und Isebel hasst prophetische Stimmen, die den Geist des Elia in sich tragen. Sie tötet das Prophetische. So, Herodias, wer war das? Sie war in erster Ehe mit ihrem Onkel verheiratet. Und dieser Onkel war ein Sohn Herodes des Großen, aber er hatte nichts geerbt. Es war einer seiner Nebenfrauen und er wurde beim Erbe nicht bedacht. So, daraufhin baute Herodias, weil sie ja, es gab ja nichts zu erben, baute sie eine Beziehung auf zu dem Halbbruder ihres Mannes und dieser hieß Herodes Antipas. Dieser ließ sich von seiner Frau daraufhin scheiden und heiratete Herodias. Und dieser doppelte Ehebruch, den hat Johannes der Täufer scharf kritisiert, denn in ihm war der Geist des Elia, der den Menschen zur Buße aufruft und zurück zur Ordnung Gottes. Und dass er das kritisiert hat, hat ihm den Kopf gekostet. Isebel hat ihn geköpft. So, dann machen wir weiter. Dann kommen wir nochmal zur Offenbarung 2,20, wo Jesus das anspricht, Isebel, das war im Jahr 95 nach Christus, wo Johannes ca. 30-90 nach Christus, wo er die Offenbarung geschrieben hat. Und jetzt wirkt dieser Geist, ja, Jesus spricht das, du lässt in der Gemeinde diesen Geist von Isebel wirken. Es war nicht nur die Frau, sondern in ihr war dieser Geist. So, und in der ganzen Gemeindegeschichte bis zum heutigen Tage wirkte dieser Geist in jedem Christen, in jeder Gemeinde, in jeder Kirche, die ihn gewähren ließ und tolerierte. Und wo gipfelt das Ganze? In der Hure Babylon. Die Hure Babylon aus Offenbarung 17, 18 ist die höchste, letztendliche Offenbarung und Manifestation des Geistes von Lilith, der auch Isebel genannt wurde. Und da lesen wir in Offenbarung 18, Vers 7, sie spricht in ihrem Herzen, denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne, also der zweite Teil des Vers 7, Offenbarung 18, ich throne als Königin und ich bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Ich throne als Königin. Isebel, wo ist der Fürst? Ich bin die Königin. Ich habe die Machtposition. Ich herrsche über Hure, ne, über die Gemeinde. Ich habe die Machtposition. Vers 20. Freue dich über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Amen. Gott wird Isebel richten. In absehbarer Zeit. Und er sagt hier nicht umsonst, freut euch ihr Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten im Himmel, aber auch die noch auf der Erde leben, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Weil die Apostel und die Propheten, diese zwei Dienstgaben, sind das Haupttarget dieses Geistes. Das Hauptziel, weil diese zwei Dienstgaben als einzige in der Lage sind, mit Vollmacht gegen diesen Geist vorzugehen. Deswegen findest du in unserem Land kaum noch wahre Apostel, fast keine mehr, und fast keine wahren Propheten. Deswegen kann dieser Geist in Gemeinden, Kirchen und Christen, in Politik so wirken, wie er will. Ihm ist niemand, kein Elia, der ihm entgegensteht. Vers 24. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Das heißt, sie hat in Israel damals, als sie an die Macht kam, alle Propheten Jahwes umgebracht. Oder umbringen lassen. Außer 100, die dieser Abadja versteckt hat. Sie steht hinter jeder Christenverfolgung. Sie steht hinter jedem dieser 100 bis manchmal sagen mehr Geschwister, die pro Tag ihr Leben für Jesus lassen. Dieser Geist hasst die wahre Gemeinde, die ihr widersteht und das Zeugnis von Jesus Christus und der Wahrheit in sich trägt. Gott wird diesen Geist richten, Offenbarung 18, 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Gott richtet diesen Geist mit all dem, was dazugehört. Deswegen sagt das Wort, geh raus aus Babylon, geh raus aus diesem System, damit du nicht dieses Urteil auf dich wirst. Isebel ist ein Geist, den Satan in der Endzeit verstärkt freisetzt. Und Gottes Antwort, damals wie heute, die Geschichte wiederholt sich, ist Malachi 3, Vers 23. Siehe, Malachi 3, 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große, furchtbare Tag des Herrn kommt. Der Geist des Elia, das ist Gottes Antwort auf die Erfindung Satans von Lilith und Isebel. Der Geist Elia. Und du musst wissen, dass wir in Christus stärker sind wie jede Macht der Finsternis. Denn der innen in dir ist und du in ihm ist stärker wie der in der Welt ist. Deswegen, ich erwähne es nochmal, habe ich am Anfang gesagt, musst du deine Identität durch die Schrift, durch das Wort Gottes der Wahrheit, das muss rein. Du musst gegründet sein in der Wahrheit. Du musst wissen, wer du in Christus bist. Da hast du keine Furcht mehr. Durch meine jahrzehntelange Erfahrung mit diesem Geist, Anfang, wenn nachts, wenn diese Macht kommt mit Druck, dich angreift mit Furcht, mit Herzrasen, allen, dann hast du schon befurcht. Jetzt habe ich keine mehr, weil ich weiß, wer ich in Christus bin. Und die Angriffe lassen enorm nach. Ich kann in Ruhe schlafen. Weil ich weiß, wer ich in Christus bin. Amen. Amen. Und Christus hat ihn bereits besiegt. So, lass uns mal jetzt mal eine Proklamation machen. Weil dieser Geist muss das hören. Weil dieser Geist von Isebel ist eine führende geistliche Macht im Erzgebirge. Ist seit uralten Zeiten hier, als die Slawen, als sie aus dem, was dann der böhmische Pfad wurde, Steig nach Prag, als sie bei Niederlauterstein im Wald eine Anbetungsstätte hatten, wo sie den Sonnengott angebetet haben. Von den uralten Zeiten bis zu dieser Vermischung von Hexerei, Aberglauben, Okkultismus und Religiosität der Bergleute, was immer noch im Geist da ist, hat dieser Geist ein massives Anrecht. Eine Stadt, die nicht weit von uns ist, wurde dieser Himmelskönigin geweiht. Schau an, wie es der Gemeinde dort geht. Marienberg wurde der Himmelskönigin geweiht. Ihr Bild siehst du am Rathaus, herrschend über dieser Stadt. Gut. Gottes Antwort ist der Geist des Elia. Elia heißt hebräisch Eliyahu und das bedeutet zu Deutsch, mein Gott ist der Herr. Das ist die wahre Proklamation. Mein Gott ist der Herr. Amen. So, eine Proklamation aus Kolosser 2, 14, 15. Denn Jesus hat den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns stand, ans Kreuz geheftet. Er hat alle Mächte, Fürstentümer, Herrschaften, Gewalten der Finsternis, auch den Weltbeherrscher Isebel und Ahab, hat Jesus entwaffnet, entthront, öffentlich zur Schau gestellt, einen Triumph über diese Mächte davongetragen durch seinen Sieg am Kreuz. Amen. Und proklamier das, das proklamiere ich jeden Früh. Ihr Lieben, du kannst nicht kampflos sein, du musst in Kampfmodus kommen mit diesem Geist. Du musst ihm widerstehen. Du kannst ihn nicht tolerieren. Ich widerstehe ihm jeden Morgen und jeden Abend. Ja, da kriegt es von mir zu hören. Dass er keinen Raum hat bei uns. Hier wird nicht gerufen, wo ist der Fürst? Sondern hier wird gerufen, hier ist Jesus der Herr und diese Macht ist unter den Füßen von Jesus. Amen. Die zweite Proklamation, Philipper 2, ich glaube 19 und 20. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott, der Vater, ihm den Namen gegeben, der über jeden anderen Namen ist, damit in den Namen Jesus Christus sich alle derer Knie beugen müssen, die im Himmel, auf Erden, unter der Erde sind. Und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Auch dieser Geist von Isebel und Ahab, all diese untergeordneten Dämonen, die darunter hängen, alle müssen ihre Knie beugen und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. So, und wenn die das bekennen müssen, wo bist du? Zur Seite von Jesus. Du bist seine Braut. Du sitzt zur Rechten Gottes mit Jesus Christus. Und dann müssen die Einzelnen antanzen und müssen ihre Knie vor Jesus beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Und dann ab in den Feuersee, in Jesu Namen. Amen. Man muss diese Geister immer mal dran erinnern, an ihre Zukunft. So, jetzt geht es um Elia auf dem Berg Karmel. Eliyahu auf dem Berg Karmel. So, als wir das letzte Mal in Israel waren, vor Corona noch, der ersten Rand schon mit Maske rum aus Korea damals, 2020, ich wollte unbedingt einen Stein mitbringen vom Berg Karmel. Aber dieser Stein, der oben im Gebetsraum liegt, der ist vom Berg Karmel. Wir waren dort auf dieser Aussichtsplattform, da kannst du schön runterschauen in die Ebene Jezreel und oben auf diesem Berg, wo Elia das Feuer Gottes vom Himmel herunter betete und du siehst dann den Berg Kishon, wo er die 850 Priester killte. Amen. So, und dort muss ich mal unbedingt einen Stein mitnehmen, weil das ist ein Symbol des Sieges über die Mächte Isebels. Amen. So, und die anderen fünf Steine, die oben liegen, die sind aus dem Bach, wo David seine Steine rausgenommen hat. Da bin ich, der Konrad hat schön an der Leitplanke angehalten. Ich bin mit der Sache über die Leitplanke geguckt, übers Feld gerannt, schnell die fünf Steine geholt und dann wieder zurück. Halleluja. Amen. Aber das wollte ich unbedingt mitnehmen. Der Herr hat so viel Gnade geschenkt. Die Israelis durchspülen ja jeden Koffer. Ja. Mein Koffer stand drauf, wurde durchsucht. Alles durchspült, aber die Steine waren noch drin. Amen. Die haben es mir gelassen. Halleluja. So, jetzt schauen wir mal an. Elia auf dem Berg Karmel, er versammelte dann das ganze Volk. Was spielt sich dort ab auf dem Berg Karmel? Dort war Ahab auf dem Berg Karmel. Dieser von Isebel beherrschte, kontrollierte und manipulierte Autoritätsperson, er stand auch dort oben. Ein ganzes Volk Gottes, dessen Propheten Jahwes von Isebel umgebracht wurden, außer den 100 Propheten, welche der gottesfürchtige Verwalter Obadja heißt zu Deutsch Knecht Gottes, und es war ein wahrhaftiger Knecht Gottes. Er war voll Gottesfurcht. Er versteckte und versorgte diese 100 Propheten während Isebels Herrschaft. Und Isebel verführte das ganze Volk Israel weg von der wahren Anbetung Dienst Jahwes zum Götzendienst des Baal und Aschera, verbunden mit Unzucht und Perversion. Das ganze Volk wurde nicht nur verführt, sondern wurde ebenso wie Ahab beherrscht durch Kontrolle, Manipulation und Einschüchterung. Dahinter stand der Geist von Lilith, dann genannt der Geist von Isebel. Wo ist der Fürst? Das heißt, wo ist die Autoritätsperson nach Gottes Ordnung? Isebel braucht immer einen Ahab. Sie unterwandert göttliche Autorität in Ehe, Familie, Gemeinde und Politik mit dem Ziel, selbst zu herrschen und zu kontrollieren. Heutzutage steht nicht nur unsere Regierung, sondern auch viele Christen, Kirchen und Gemeinden unter ihrem Einfluss, weil man sie gewähren lässt. Anstelle der wahren Propheten setzte Isebel 800 falsche Priester und Propheten ein. Und ihr müsst euch vorstellen, dort gab es 3,5 Jahre Dürre, Hungersnot. Und Isebel hat 850 falsche Priester in der Hungersnot an ihrem Hof mit durchgefüttert, während arme Leute gestorben sind. Also Isebel setzt immer falsche Priester und Propheten ein. Ich habe vor kurzem von einem jungen Mann ein Video geschickt bekommen, der in Berlin von einer theologischen Universität einen sogenannten Queer-Gottesdienst besucht hat. Und dort sprach eine Pfarrerin, dass das doch alles ganz in Ordnung ist. Dass man sich sein Geschlecht wählen kann, dass man homosexuell sein kann, dass Gott die alle liebt, die Lesben. So, die hat dort gesprochen. Baalspriester. Drin. Sie verführen das ganze Volk zur Unzucht und Perversion. Und hinterher gab es Kekse mit Wein. Und das war ein junger Mann, also ein wiedergeborener Christ, der mit seinem Freund dorthin gegangen ist und hat das alles undercover, die Frau hat er dann unkenntlich gemacht, undercover gefilmt und hat es dann mal verbreitet, was in unserem Land so los ist. Warum konnte das geschehen? Damals in Israel, weil Ahab und das ganze Volk Isebel gewähren ließ, sie tolerierte. Das, wo Jesus, ich betone es immer wieder, die Gemeinde in Thyatira warnte, ihr habt sie gewähren lassen, ihr habt sie toleriert. Hasst das Böse. Dagegen stand Elia oder Eliahu auf. Elia ist der Prototyp für den Apostel und den Propheten. Ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte aus 1. Könige 18, 16 bis 46, wo er dann, er allein, Ahab und das ganze Volk Israel und 850 falsche Priester. Müsst ihr mal vorstellen. Steh mal alleine da als Mann Gottes und du hast 850 Hexerzau randvoll geladen mit allen möglichen Dämonen. Das waren ja irgendwelche Leute mit irgendwelchen spitzen Hüten da, ne? Und so ein Besen in der Hand. Nee, die waren randvoll geladen mit Dämonen. Und das waren nicht irgendwelche, das waren gefallene Engelsfürsten, die in ihnen sich manifestiert haben. Elia war ohne Furcht. Warum? Weil sein Name sagt, mein Gott ist der Herr. Amen. Er wusste, wer Gott ist, wer sein Gott ist. Und du musstest wissen, wer dein Gott ist und wer du bist in ihm. Amen. Dieser Name Eliahu hat eine prophetische Bedeutung. Und zusätzlich zu Elia, die waren natürlich nicht dort oben, hat Gott sich einen heiligen Überrest in Israel übrig gelassen von 7000 Israeliten, die Isebel und ihrer Verführung widerstanden haben. Wörtlich steht dort 1. Könige 19, 18, wo Gott sagt, ich habe mir diese übrig gelassen, die die Füße von Baal nicht geküsst haben. Interessanterweise, was musst du machen bei einer Papstaudienz? Du musst den Papst die Hand küssen. Mhm. Babylon. So. Und Elia befand sich auf dem Berg, Ahab, 850 falsche Priester und das ganze Volk Israel. Und ich lese nur einen Vers aus 1. Könige 18, 21. Dort, bevor sie den Altar dort bauten und dann den Stier schlachteten und so weiter, trat Elia vor das ganze Volk, Vers 21, 1. Könige 18. Elia trat vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Also er stellte das Volk vor die Entscheidung. Ein ganzes Volk Israel, das ganze Nordreich, dort die 850 falschen Priester, Ahab dazu. Und hier steht Elia und wendet sich ans Volk: Ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr diesem Baal dienen mit seinen 850 oder 400 Asherah-Priestern, 54 Baal-Priestern? Oder wollt ihr Yahweh weiterhin dienen? Ihr müsst euch entscheiden. Entweder oder. Es gibt keinen Zwischenweg, keinen Mittelweg. Und wisst ihr, was das Volk gemacht hat? Steht hier: Das Volk erwiderte ihm kein Wort. Warum? Weil sie schon unter dem Einfluss Isebels waren. Sie waren mundtot gemacht. Unter dem Einfluss kannst du kein klares Bekenntnis mehr für Gott ablegen. Und wir müssen heute eine klare Entscheidung treffen: entweder Baal und dem Weltsystem oder Yahweh. Jeder von uns muss sich entscheiden: Will ich radikal Yahweh, Jesus, nachfolgen, oder bin ich noch mit einem Bein in der Welt und ich diene meinen eigenen Dingen noch, aber dann bin ich wieder mal hier. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Heutzutage gibt es keine Kompromisse mehr. Entweder oder. Entweder Baal oder Yahweh. Wie lange wollt ihr hinken? Willi Meyer, Zitat, wo wir jetzt letztens dort waren zum Leitertreff, er sagt: Wer jetzt in dieser Zeit seine Prioritäten persönlicher Natur nicht geordnet hat und alles dem Reich Gottes und ihm nachzufolgen und zu trachten unterstellt, dem ist nicht mehr zu helfen. Weil wir leben in einer Zeit, wo du nicht mehr schlafen kannst. Weil Jesus kann in absehbarer Zeit sehr bald zurückkehren. Und dieser Geist wirkt Folgendes. Geht weiter. So. Du musst diese Entscheidung treffen, die radikale. Wenn du es noch nie in deinem Herzen getroffen hast, treffst du heute. Entweder oder. Jeder aus Gottes Volk muss diese radikale persönliche Entscheidung treffen. Es gibt keinen Mittelweg. Der Geist von Isebel will, dass du ihn tolerierst, gewähren lässt, genauso wie in der Gemeinde von Thyatira. Dann kann er ungehindert weiter wirken. Der Geist von Isebel ist der Hauptfeind der Brautgemeinde von Jesus Christus. Offenbarung 17, 18. So, wenn du ihn gewähren lässt, tolerierst, ihm nicht in deiner von dir von Jesus Christus gegebenen Autorität widerstehst, konfrontierst, wird er Folgendes tun. Er stiehlt dein göttliches Erbe, deine Berufung. Nächste Woche geht es darum, hier deine Berufung zu finden und darin zu wachsen. Wenn du diesen Geist gewähren lässt, dieses Halbherzige, mal hier, mal da, ihn tolerierst, dass er dich verführt zum Götzendienst und zur Unzucht, er wird dir dein ganzes göttliches Erbe hier auf dieser Erde und in der Ewigkeit stehlen. Bei Ahab war es leider der Fall. Warnendes Vorbild. Zweitens, er sorgt dafür, dass du Teil der fünf törichten Jungfrauen aus Matthäus 25 bist. Während er dich nicht von Christus abhalten kann, sorgt er dafür, dass du nicht bereit bist, wenn Jesus kommt. Weil Jesus nimmt keine Braut mit, die auf beiden Seiten hinkt. Nur die, die sich radikal für ihn entschieden hat und eine Liebesbeziehung hat, die über alles andere geht. Zu ihm. Es ist kein Spaß mehr. Ich habe jetzt ein Zeugnis gehört, der Herr führt mich immer mal zu Sachen, die viele Sachen bestätigen, die ich letzte Woche gesprochen habe, was Leute da erlebt haben mit Jesus. Aber eine Sache mal von einem 12-jährigen Junge aus Südafrika, der einen Autounfall ums Leben kam, im Krankenhaus dann gestorben war. Währenddessen er bewusstlos war oder weg war, hat die Mutter ihm Jesus geweiht, deswegen konnte er zurückkommen. Und er war im Himmel, hat dort viele Dinge gesehen, hat die Städte gesehen, hat viele schöne Dinge gesehen. Der Himmel ist immer schön. So, und dann hat Jesus ihm das ganze Wort Gottes gelehrt. Im Himmel ist ja keine Zeit. Innerhalb kurzer Zeit hat Jesus ihm die ganze Bibel gelehrt. Und als er zurückkam mit 12, er war vorher kein so ein gläubiger Typ, so ernsthaft. Und als er mit 12 Jahren, als er zurückkam, konnte er die ganze Bibel auswendig. Seine Mutter sagte, er kannte jede Schriftstelle, konnte er aufschreiben. Er konnte dann nicht mehr reden, er konnte nicht reden. Ne? Ein Auge war blind, es hat lange gedauert, bis er wieder richtig hergestellt war. Und die Mutter hat zu Jesus gesagt, ich brauche ein Wunder. Da hat Jesus gesagt, du brauchst Glauben. Und dann zu seiner Zeit ist Jesus dem Jungen erschienen, hat das eine Auge geheilt und dann schrittweise wurde es besser mit ihm. Aber seit dieser Zeit hat viele Dinge im Himmel gehört, aber eine Sache, wo Jesus immer noch mal erschienen ist, hat Jesus gesagt, ich komme sehr, sehr bald wieder. Sehr, sehr bald. Aber meine Braut ist nicht bereit. Wer sorgt dafür, dass die Brautgemeinde weihnachtsschlendert? Und ja, es geht schon irgendwie. Wer sorgt dafür? Dieser Geist von Isabel, wenn du ihn gewähren lässt. Lasst uns nicht mal hinken auf beiden Seiten, sondern radikal für Jesus entscheiden. Der Junge hatte dann auf der Erde war, hatte noch eine himmlische Vision gehabt und hat eine goldene Brücke gesehen, wo dann eine große Stadt war, zum Eingangstor einer Stadt. Wie man das als alten Ritterfilm so kennt, auch die Brücke war golden. Und da waren ganz viele Menschen auf dieser goldenen Brücke, aber die Tür war zu. Und der Junge lag dann auf dem Sofa und hat nur noch geheult. Die Mutter fragt ihn, was hast du? Und dann hat er es erzählt, ich habe diese Brücke gesehen, die Stadt gesehen. Da drin war ein Hochzeitsfest. Die Tür war zu und die Brücke war voll von Menschen, die nicht rein konnten. Und da sagt die Mutter, wo hast du denn das her? Na, Jesus hat mir das alles gezeigt. Lies Matthäus 25. Die 5 törichten Jungfrauen, die nicht bereit waren. Die Mutter hat dann auch ein Buch geschrieben über die ganzen Erfahrungen, auch was der Junge so noch erlebt hat. War sehr interessant. Aber das nehme ich bloß mal raus. Ich sehe besorgt dafür, dass du Teil der 5 törichten Jungfrauen aus Matthäus 25 bist. Drittens, wenn du ihn gewähren lässt, wirkt der Geist durch dich Zerstörung, Uneinigkeit, Spaltung in Ehe, Familie und Gemeinde. Diese Macht von Isabel steht hinter jeder Ehescheidung, hinter jedem Familienzwist. Sie steht hinter jeder Gemeindetrennung, Spaltung und sie steht hinter jeder Spaltung in der Nation. Aber das habe ich nochmal extra aufgeführt. Wir haben da unsere Erfahrung hier gemacht, wo Menschen von diesem Geist benutzt wurden. Viertens, er verführt dich zu Götzendienst, Unzucht, Zauberei, bis du unter das Gericht Gottes kommst. Beispiel Israel, Juda und Offenbarung 21,8 steht geschrieben, dass die Feiglinge, es beginnt mit Feigling. Was sind die Feiglinge? Offenbarung 21,8. Die Feiglinge sind die Ahabs. Lass uns das mal lesen. Da hast du nämlich die Ahabs und die Isabels in einem Vers aufgezählt. Wenn du ihn beide gewähren lässt, kommst du unter das Gericht Gottes. Dieses Ziel hat dieser Geist, weil er dich hasst. Offenbarung 21,8, die Feiglinge, also die Ahabs aber, und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten Mörder, unzüchtige Zauberer, Götzendiener, das sind wir, die von Isabel beeinflussten, alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was ist Götzendienst? Kurze Definition. Alles in deinem Leben, was dir mehr Freude bereitet als deine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus und dem kommenden Bräutigam. Alles in deinem Leben, was dich innerlich mehr erfüllt als deine Liebesbeziehung zu Jesus. Jesus kommt nur zu einer Braut, die ihn leidenschaftlich liebt. Amen. Also ich würde keine Frau heiraten, die mir gleichgültig gegenüberstehen, vor dem ich nicht lieben würde von ganzem Herzen. Umso viel weniger Jesus. Götzendienst ist alles in deinem Leben. Das kann dein eigenes Ich sein, es kann deine Familie sein, deine Hobbys, deine Arbeit, alles. Alles in deinem Leben, was dir mehr Freude bereitet, als deine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus, dem kommenden Bräutigam. So, jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Was bewirkt der Geist von Isabel? Woran können wir ihn erkennen? Ein paar Sachen habe ich schon erwähnt, aber jetzt mal noch 9 Punkte, schnell noch durch. Erstens, er wirkt falsche Lehre. Offenbarung 2,20 sagt Jesus, ihr lasst diese Frau, die sich Prophetin nennt, gewähren, dass sie meine Knechte lehrt. Also erstens falsche Lehre. Und diese falsche Lehre von Isebel verführt immer zum Kompromiss mit der Wahrheit aus Gottes Wort. Sie verführt immer zum Kompromiss mit der Wahrheit. Lehre ist nicht nur das, was du hörst und was du liest, sondern ebenso dämonische Lügengedanken. Sie kann dich zu Hause oder wenn du unterwegs bist, auch jetzt hier, wenn du ihr Raum gibst, kann sie dir dämonische Lügengedanken einfiltrieren. Achte drauf. Nimm das Wort der Wahrheit. Du brauchst das Wort Gottes, um diesen Lügengedanken zu widerstehen. Sie lenkt dich ab. Du brauchst doch heute mal nicht zur Gemeinde zu gehen. Ist doch nicht schlimm. Mach doch mal das. Ist auch schön. Isebel lässt dich hinken auf beiden Seiten. Hör doch jetzt nicht so zu, nimm's nicht so ernst. Das ist doch alles nicht so dramatisch. Da betreibt es wieder hier vorne. Das sind Lügengedanken für die Isebel. Damit verschleiert sie sich. Und da gibt es noch mehr. Diese Lehre von Isebel, wenn sie gelehrt wird und ihr Raum gibst, verschleiert immer das Kreuz, weil sie hasst das Kreuz. Ich habe das vor uns proklamiert, weil durch das Kreuz wurde die Macht von Isebel entwaffnet, entthront, von ihrem Thron gestoßen, entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt. Und Jesus hat einen Triumph aus ihr davon getragen am Kreuz. Deswegen hasst sie abgrundtief das Kreuz. Und sie hasst jeden, der das Kreuz predigt. Nicht nur die Segnung, sondern auch die Anforderung. Und sie hasst jeden Christen, der ein sich selbst gekreuzigtes Leben führt. Mit Christus gekreuzigt, das Kreuz aufnehmen, selbstverleugnen, nachfolgen. Die hasst sie abgrundtief. Warum? Weil das die Personen sind auf dieser Erde, die ihr gefährlich werden. Die Lehre von Isebel verschleiert das Kreuz und bindet die Gläubigen an das eigene Ich und das eigene Ego. Wie viele seelische, menschengefährliche Predigten werden in diesem Land gehalten? Wer predigt noch über das Kreuz? Die Segnung schon. Aber wer predigt über die Anforderung? Isebel ist am Wirken. Die Menschen sollen sich ja alle wohlfühlen. Nee, eben nicht. In der Zeit geht es nicht mehr ums Wohlfühlen. Es geht darum, dass du dich entscheiden musst. Entweder oder. Wenn der Geist des Elia jetzt den Weg bereitet für das zweite Kommen des Herrn, ruft er immer zur Buße und zur Umkehr, dass das Volk Gottes in Ordnung kommt und erkennt, wessen Gott sie dient und ihr Leben in Ordnung bringt. Das ist der wahre prophetische Geist. Und nicht die Leute vollduseln mit, das wird geschehen und du wirst viel Geld haben und du wirst viel Wohlstand haben und du wirst noch einen größeren Dienst haben und du wirst das haben und jenes haben. Das sind die falschen Propheten. Das ist jetzt nicht die Zeit. Du kannst reich sein und noch reicher werden und doch in die Hölle fahren. Der Geist von Elia geht immer an die Substanz. Johannes hat es den Kopf gekostet, als er den Herodes, die Herodias, das konfrontiert hat mit der Wahrheit. Aber mach keinen Kompromiss mit der Wahrheit. So, das heißt, sie verschleiert immer das Kreuz. Das heißt, Isebel ist hinter beiden Lehren. Sie verbirgt sich hinter beiden. Sie ist hinter Gesetzlichkeit. Und ihr Lieben, das ist auch ein Schwerpunkt, auch im Erzgebirge gibt es viele an Gesetzlichkeit. Aber in unserem ganzen Land hast du mehr die andere Form. Sie verbirgt sich hinter der Gesetzlichkeit und verschleiert somit die Segnung des Kreuzes, dass du deine Errettung und Wiederherstellung und Gerechtigkeit nicht verdienen kannst, sondern ein Gnadengeschenk von Gott. Sie verschleiert alle Segnung des Kreuzes. Was? Ich kann geheilt werden? Nee, jetzt geht er nicht. Man muss da leiden, das ist mein Kreuz aufnehmen. Nee, Jesus hat dich geheilt. Amen. Sie verschleiert die Segnung des Kreuzes. Und dahinter steht Isebel, hinter Gesetzlichkeit. Und sie steht aber genauso hinter falscher Gnade, falscher Liebe. Denn das verschleiert die Anforderungen des Kreuzes, radikale Nachfolge. Und das findest du am meisten in unserem Land. Kaum jemand predigt noch die Anforderungen des Kreuzes. Aber nur durch das Kreuz hindurch empfängst du Leben Amen. Die Segnung empfängst du, damit du dir selbst gekreuzigtes Leben führen kannst, durch das Kreuz hindurch in das Auferstehungsleben. Amen. Und ihr Lieben, wenn du das nicht hörst, die Anforderung des Kreuzes, dann wende dich von solchen Predigern ab. David Wilkerson nennt das Evangelium des Satans. Wenn Prediger nur die Segnung des Kreuzes predigen, wie reich du werden kannst, wie geheilt du werden kannst, wie gesegnet du sein kannst und lassen die Anforderungen weg, das ist nicht meine Aussage, ich stimme dem aber zu, was David Wilkerson sagte, das ist das Evangelium des Satans. Du kannst geheilt, du kannst gesegnet, du kannst wiederhergestellt sein und doch in deinem Leben so weit unten verführt sein, von Isabel zu kompromissen, dass du im Himmel nicht ankommst. Was dich aber fähig macht für den Himmel, bereit und für die Wiederkunft Christi, ist, wenn du das Kreuz von Jesus Christus täglich anwendest. Amen. Das ist die Botschaft der wahren Propheten des Geistes von Elia. Daraus folgt, aus dieser falschen Lehre verführt immer, die falsche Lehre verführt immer zum Götzendienst. Man dient sich selbst, lebt in erster Linie, um alle persönlichen Wünsche, Lüste und Begierden zufriedenzustellen. Natürlich noch befrommen, aber das ist die Hauptmotivation, Götzendienst. Und sie verführt zu Unzucht, jegliche Art von sexueller Unreinheit, Perversion in Gedanken, Träumen, Worten und Daten, LGBTQ, also diese ganzen Sachen, ich weiß nicht, was sie für Buchstaben jetzt noch anfügen. Aber mir reicht das schon, die 5. Beispiel Israel, Asherah. Warum herrscht jemand in unserem Land als Kanzler, den du kaum wahrnimmst? Weil da gibt es eine Partei dahinter mit einer Agenda, die recht grün sind und die ihre eigenen Agenda voll durchbringen. Bloß mal, by the way. So, im Neuen Testament, Jakobus 4,4, geht es um geistlichen Ehebruch auch. Ne? Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. So, der zweite Punkt, wie du ihn erkennen kannst, den Geist von Isabel, wie er wirkt, ist: Dieser Geist von Isabel, wenn er in Menschen, durch Menschen wirkt, Männer oder Frauen, bringt immer Trennung, Spaltung in Ehe, Familie, Gemeinde und Nation. Und wir als Nation haben es erlebt in Corona, wie unsere Nation gespalten wurde. Impfgegner, Impfbefürworter und mit den ganzen Maßnahmen. Was gab es da für heftige Diskussionen? Der Geist von Isabel trennt die Gemeinden. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die wurde halbiert durch Corona. Eine große Gemeinde. Eine andere Gemeinde, die wir kennen, da sind fast alle Leute gegangen. Weil der Pastor gesagt hat, wir müssen weiter Gott anbeten. Egal, was gesagt wird. Gottes Lob kann uns niemand nehmen. Da sind fast alle gegangen, weil wir müssen sie an die Regierung halten. Was ist passiert? Aus allen anderen Gemeinden, die gesagt haben, wir müssen Gott anbeten, die sind gekommen. Das sind mehr wie vorher. Und die Gemeinde blüht und da geht es sehr gut. Die haben jetzt 3 Lobpreisteams, vorher plus 1. Und der Gemeinde geht es bestens. Also dieser Geist von Manipulation und Kontrolle von Regierungsebene haben wir erlebt. Und wir haben auch hier erlebt über die Jahre, dass dieser Geist versucht hat, die Gemeinde zu zerstören durch Personen, die sich von ihm haben benutzen lassen. Drittens, der Geist von Isabel tötet Babys, weil sie Baal geweiht ist, muss dafür sorgen, dass Baal Opfer gebracht werden. Abtreibung sind Baals Opfer. Jetzt halt euch mal fest, mir hat es erstmal die Stimme verschlagen, innerlich einen Atem genommen, wie stark dieser Geist weltweit wirkt. Von 2015 bis 2019 gab es jährlich weltweit durchschnittlich 73,3 Millionen Abtreibungen. Jährlich, durchschnittlich. Und diese Angaben sind nicht von irgendwem, sondern von der WHO, öffentlich nachzulesen. Das hat kein Abtreibungsgegner erfunden. Das sind Durchschnittswerte. 73,3 Millionen Babys wurden jährlich zwischen 2015 bis 2019 abgetrieben. Jetzt sollen es wohl weniger sein in Deutschland. Und Baal steht für Satan. Satan braucht Menschenblut, um zu überleben. Die gefallenen Engel brauchen Menschen, die leben von Menschenfleisch und von Menschenblut. Isebel lebt von Menschenblut, genauso wie Baal, Satan. Und am liebsten von Babys. 73,3 Millionen. Rechnen wir aus, wie viel das in 10 Jahren sind. Wie viel hat Deutschland jetzt Einwohner? 83, ja. Werden immer mehr, aber nicht von innen, sondern von außen. Aber also über 80. Also rechnen wir mal von Deutschland, rechnen wir mal 10 Millionen weniger von unserer Bevölkerung des ganzen Landes. So viel werden jährlich weltweit umgebracht. Isebel wirkt, Baals Opfer. Der Himmel ist voll mit Babys. Die Babys denken jetzt gut, die sind im Himmel. Aber die Eltern, die sowas getan haben, landen in der Hölle, wenn sie eine Buße tun. Weil das ist Mord. Und die Mörder werden das Reich der Himmel nicht erben. 2021 gab es in Deutschland gemeldete 94.600 Abtreibungen. Allein in einem Jahr in Deutschland. Das ist die Dunkelziffer ist viel höher. Rechne mal die vielen Babys, die jetzt schon abgetrieben werden. Wir hatten keine Probleme mit demografischem Wandel. Die Schulen waren voll von deutschen Kindern. Es gäbe genug Arbeiter auf jeder Ebene. Amen. Und für die Rente, genau. Gäbe es auch genug, die uns Rente mal verdienen. Aber ich glaube, bevor ich meine Rente kriege, da ist Jesus da und preist dem Herrn. Da mache ich mir keine Gedanken. So, jetzt das Nächste. Abtreibung war im letzten Jahr, 2022, weltweit die häufigste Todesursache. Das heißt, 40% aller weltweit gemeldeten Todesfälle waren Abtreibung. Die häufigste Todesursache ist nicht Krebs, ist nicht irgendwie Herz- und Kreislaufprobleme, Abtreibung. 40%. So, der vierte Punkt, wie kannst du Isebel erkennen, was tut sie? Zauberei, Hexerei, Okkultismus, Satanismus, Esoterik, New Age, das boomt in unserem Land, Isebel ist am Wirken. Und da gibt es laut Galater 5,20, mit das Thema müssen wir uns extra nochmal unterhalten, gibt es noch die seelisch-fleischliche Zauberei. Dort erwähnt Paulus unter den Werken des Fleisches Zauberei. Und damit meint er nicht die Hexerei, die Zauberei, wo man Rituale vollführt, sondern meint er die seelische, fleischliche Zauberei, die auch in einem Christen sein kann. Und die wird einfach kannst du einteilen in die Kategorien Kontrolle, Manipulation, Einschüchterung. Und das ist die Charakteristik auch von Isebel. Ziel in beiden Fällen, Macht auszuüben, eigenen Willen durchzusetzen. Zauberei ist das Ausüben von illegal heißt nicht vom Heiligen Geist, seelischer oder dämonischer Kraft, um Macht und Kontrolle auszuüben, um zu beherrschen. Also ich nutze meine Seelenkraft von Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle. Was ist Einschüchterung? Einschüchterung ist die nächste Stufe von Kontrolle. Wenn es dir nicht gelingt, einen Menschen zu kontrollieren, musst du den nächsten Gang schalten und das ist Einschüchterung. So ein Meister dieser drei Dinge der heutigen Zeit ist Putin. Was man nebenbei gesagt. Ziel in beiden Fällen, Macht auszuüben, den eigenen Willen durchzusetzen. Genau, das hat man. Jetzt fünftens. Der Geist von Isebel nimmt dem Mann die von Gott gegebene Männlichkeit und Autorität. Geist des Ahab ist ein Geist der Passivität. Das heißt, der Geist von Isebel nimmt dem Mann immer die von Gott gegebene Männlichkeit, Autorität und Position. Deswegen, wo ist der Fürst? Wo ist der Mann? Isebel macht Männer zu Eunuchen. Passiv, nichtstuend, in drei Ebenen. kommt noch. Der Geist von Isebel unterwandert und zerstört die göttliche Autorität des Mannes als Haupt der Familie, Vater und Priester, um selbst die Position einzunehmen und Macht auszuüben. Das Ziel ist Kontrolle. Du als Mann, wenn du verheiratet bist, hat Gott dir eine schöpfungsgemäße Position gegeben in drei Punkten. Du bist das Haupt deiner Frau, das Haupt deiner Familie. Du bist der Vater, der zuständig ist, seinen Kindern Liebe und Erziehung zuteil werden lassen. Und ich sage euch, erzieht eure Kinder recht nach Gottesfurcht, mit Liebe und mit Strenge. Kinder brauchen die strenge Hand, die rechte und die linke Hand der Liebe. Lass sie innerhalb dieser Leitplanken laufen. Ohne Liebe hat ein Kind offene Wunden, Mangel. Ohne klare Richtungslinien, Strenge, ohne Grenzen wird ein Kind zum Rebell. Und Rebellen kommen wieder unter dem Einfluss von Isebel. Wenn du ein Single bist oder alleinstehender Mann, dasselbe. Nimm deine von Gott gegebene Position ein. Du hast eine Autorität in Christus und die musst du ausüben. Ansonsten, wenn du das denn ein Vakuum lässt, kommt Isebel rein und übernimmt. Aber nochmal zu den Vätern. Gott wird dich eines Tages, wird uns Männer oder Ehemänner und Väter eines Tages zur Rechenschaft stehen, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen, zur Rechenschaft ziehen. Wie hast du deine Position als Ehemann, Haupt, Vater für deine Kinder und Priester der Familie eingenommen? Gott macht dich für alle drei Dinge verantwortlich, nicht die Frauen, auch wenn die manches ausfüllen. Die Männer sind verantwortlich für die Erziehung, auch wenn die Frauen vieles machen. Die Männer sind verantwortlich für die geistliche Ausbildung der Kinder, tägliche Familienandachten, tägliches Gebet mit der Ehefrau und mit den Kindern. Gott wird fragen, hast du das getan? Das ist deine Aufgabe. Lass die Isebel nicht gewähren. Isebel sagt, nee, das muss doch heute nicht sein. Du hast keine Zeit. Es gibt so viele wichtige Dinge. Warum müssen wir das schon machen? Du bist das so geschafft. Du bist kaputt. Du brauchst Sofa, du brauchst Fernseher, du brauchst das. Widersteht er endlich mal diesem Geist und toleriere es. Nimm deine Stellung als Mann mal ein. In Jesu Namen. Isebel ruft, wo ist der Fürst? Wo ist der Vater? Wo ist der Mann? Wo ist der Priester? Wir Männer lassen uns nicht zu Eunuchen Isebels machen. Ein Mann muss seine Autoritätsperson in der Ehe, der Familie einnehmen und ausfüllen. Keine Passivität in Jesu Namen. Jeder Mann hat von Gott einen kämpferischen Geist bekommen. Wenn ich über solche Themen spreche, dann merkst du, wie es in mir. Weil das ist der Geist Gottes. Männer sind zum Kämpfen berufen. Und auf dem Sofa zu hocken. Das kannst du auch mal dich ausruhen. Aber wenn es um Dinge geht, was deine Familie angreift, was deine Ehe angreift, was deine Kinder angreift, du musst aufstehen, in den Riss treten und diese Mächte zurückweisen. Du hast als Ehemann von Gott die Autorität bekommen und die Aufgabe und die Salbung, genau das zu tun. Du bist berufen, dich da vorzustellen. Das Haupt ist nicht einfach, ich bin das Haupt und brauche mal auf den Tisch. Das Haupt bedeutet, ich stehe davor. Ich schirme meine Familie ab vor den Angriffen der Finsternis. Ich schirme meine Ehe ab. Ich nehme meine von Gott gegebene Autoritätsperson oder Position ein. Ansonsten kommt Isebel und übernimmt. Den Geist von Isebel nicht tolerieren, aufstehen und widerstehen Der Geist von Isebel greift göttliche, sechstens, geistliche Leiterschaft an, unterwandert und zerstört, um selbst an Position zu kommen. Dieser Geist greift besonders Aposteln, Propheten an, weil diese zwei Dienstgaben mit diesem Geist umgehen können. Hat man schon Offenbarung 18,20. Menschen, die unter dem Einfluss Isebels stehen, suchen die Nähe zur Leiterschaft in der Gemeinde. Sie suchen Titel und Position. Und dann kommen solche Aussagen, Kraft meines Amtes gebiete ich dir. So etwas wirst du von mir nie hören. Entweder du hast die von Gott gegebene Autorität und du übst sie aus wie Jesus, aber du kannst sie nie befehlen. Alles schon passiert hier. Sie wollen nahe dran sein und Mitspracherecht und Information. Sie wollen alles wissen und wollen überall mitreden. Der Geist von Isebel greift Pastoren, Älteste an und ein besonderes Ziel sind die Ehefrauen der Pastoren und Ältesten. Da haben wir auch unsere Erfahrung gemacht, aber diese Aussage stammt von diesem Bruder. Ich habe das extra mal, weil es ein Zitat von ihm ist, der 40 Jahre in über 100 Ländern 30.000 Befreiungsdienste gemacht hat. Der kennt weltweit die ganze Gemeinde, also viele Gemeinden. Und er sagt, der Geist von Isebel greift Pastoren an, durch Frauen, die zum Ehebruch verführen, die sich noch geistig starren oder die eine Anziehungskraft irgendwo von ihr ausgeht, versuchen ihn zum Ehebruch zu verführen. Die Männer mit sexueller Anziehungskraft und mit Übergeistlichkeit, mit dieser Kombination kommen sie. Ich könnte euch Beispiele erzählen, von hier, aber von anderen Gemeinden, wo es noch heftiger war. Was mir da, das, ich kann nicht drüber reden, aber das ist so heftig, was da von manchen Leuten ausgeht. So, aber ihr besonderes Ziel sind die Ehefrauen der Pastoren und Ältesten. Dabei wirkt dieser Geist besonders durch andere Frauen in der Gemeinde, durch Neid, um die Frau des Pastors, des Ältesten, von ihrer Position in der Gemeinde abzudrängen und selbst diesen Platz einzunehmen. Das sind Dinge, die man erlebt. Und ich habe das bewusst reingenommen, weil dieser Bruder das aus in über 100 Gemeinden bestätigt hat. Es ist überall so. Ist die Frau des Leiters geistig schwach? Versucht der Geist von Isebel durch Übergeistigkeit an diese Position zu kommen? Da kenne ich es von dem Leiter, wo diese Frau letztendlich dann schon fast im Schlafzimmer war. Die von Isebel dort gesteuert wurde, um diesen Leiter zu Fall zu bringen. Da war die Ehefrau nicht ganz so geistig, da ist sie mit Übergeistigkeit gekommen. Ist die Frau des Leiters geistig stark? Wirkt der Geist Isebels durch Verleumdung, üble Nachrede, um das Vertrauen in die Frau des Ältesten oder Leiters zu zerstören? Also üble Nachrede. Diese Sachen haben wir auch schon in Größenordnung erlebt. Der Geist von Isebel ist siebtens gegen jede wahre Anbetung Jahwes im Geist der Wahrheit. Der Geist von Isebel hasst diese Anbetung, wie wir sie heute hatten. Im Geist der Wahrheit. Er ist, weil er will die Anbetung Jahwes wegnehmen und durch menschlich-seelisches ersetzen. Er ist gegen alles, was vom Heiligen Geist kommt, weil das für ihn die größte Gefahr darstellt. Er tötet die Propheten Jahwes, 1. Könige 18,4. Isebel tötete die Propheten Jahwes und er tötet das Prophetische. Und das beginnt laut 1. Thessalonicher 5, Vers 19 und 20. Verachtet nicht das prophetische Wort. Wenn du anfängst, das prophetische Wort zu verachten, das sind die Anfänge, wo Isebel wirkt, um das Prophetische zu zerstören. Dieser Geist ist hinter jeder Lehre, die besagt, dass die Geistesgaben nicht in den Gottesdienst gehören. Dass das Sprachensingen oder Sprachengebet nicht in den Gottesdienst gehören. Dass die Ausübung der Geistesgaben prophetisch nicht in den Gottesdienst gehören, sondern in ein Hinterkämmerchen. Das ist dieser Geist dahinter, weil er hasst das, weil das wird ihm gefährlich. Er ist hinter dieser Lehre, dass das Prophetische, die Gaben des Geistes, die Dienstgaben mit dem letzten Apostel ausgestorben sind. Und ähnliches. Achtens. Der Geist von Isebel reagiert bei Konfrontation mit Verdrehung und Anklage. Alles schon erlebt. Wenn du einfach mal ansprichst, das und das müsste mal geändert werden, ist nicht in Ordnung. Wenn diese Person diesen Geist in sich trägt, nimmt sie das Gesagte, dreht das rum und klagt dich an. Da du einfach einen legalen Grund hast zu sagen, das ist nach dem Wort Gottes nicht in Ordnung, wir müssen mal drüber sprechen. Die Person verdreht das und fängt dich anzuklagen. Das ist der Geist von Isebel, schon mehrfach erlebt. Dieser Geist von Isebel, wenn der in einer Person ist, aber wie gesagt, prüft mal, ob es in dir auch ist, ne? Kann sich schlecht entschuldigen, liegt niemals falsch. Egal, was du sagst, die Person hat immer recht. Warum? Weil sie will die Kontrolle behalten. Was ist der Grund? Unsicherheit. Diese Personen sind undankbar und bitter, sie bedanken sich niemals, bitter. Und sie sind informationssüchtig. Sie wollen über alles, über jeden Bescheid wissen. Denn Wissen, natürlich besonders über das Privatleben der Leiter, Wissen ist Macht und Macht ist Kontrolle. Deswegen, wenn du in Leiterschaft bist, achte drauf, wem du was erzählst. Es gibt Dinge, die kannst du nicht jedem erzählen, die kannst du nur anderen Leitern erzählen oder deinen Mentoren. Weil unreife Leute können das gegen dich verwenden, um dich zu kontrollieren. Unter Druck zu setzen. Ganz extremes Beispiel dazu haben wir nicht erlebt. Ich sage das preis dem Herrn. Hat ein Pastor erzählt, seit der Kohn, Jugendpastor, wurde von der Sekretärin verführt, in ihr war so ein Geist von Isebel. Sie hat ihn verführt zur Unzucht, sie hat einen Ehebruch. Das hat niemand gleich mitgekriegt. Und dann hat sie, nachdem es geschehen war, diesen Jugendpastor unter Druck gesetzt. So, ich erzähle das der gesamten Gemeinde, wenn du nicht meine Mutter in die Position bringst, wenn du mir nicht nächsten Monat 1.000 Euro überweist, wenn du nicht das und das machst. Der Pastor sagt, der hat es nicht gleich mitgekriegt, der Hauptpastor, als er es mitgekriegt hatte, hat er natürlich beide sofort aus der Gemeinde entfernt. Aber das hat das Leben dieses Jugendpastors völlig zerstört. Er hat Isebel gewähren lassen mit ihren Reizen. Und hat dann dieses genommen, um Macht auszuüben und Kontrolle. Überschreitung von Grenzen ist noch so ein Punkt, das hat was mit Kontrolle zu tun, aber da brauche ich mehr Zeit, das zu erlernen. Also sie bricht in Isebel, solche Menschen brechen immer über Grenzen in das Leben eines anderen rein, durch Kontrolle und Manipulation. Diese Grenzen werden überschritten. Und neuntens, der letzte Punkt, der Geist von Isebel ist ansteckend wie ein Virus. Wir haben das erlebt, dass Geschwister, die diesen Geist nie in sich hatten, aber mit Personen engen Kontakt hatten, die diesen Geist in sich trugen und ihnen das Ohr geliehen haben, dass sie plötzlich Symptome hatten, wo wir gesagt haben, das sind Anzeichen, dass Isebel wirkt. Wir haben dort gebetet, diese Person freigesetzt von diesem Einfluss Isebels und die Person war wieder in Ordnung. Es ist wie ein Virus. Die Person, der hat nur dieser Person zugehört, diese verleumderischen Dinge, und kam unter den Einfluss. Und wir mussten sie freisetzen. Wir haben vor ein paar Jahren etliche Dinge hier getan. Also dieser Geist von Isebel ist ansteckend wie ein Virus. Deswegen widerstehe ihm. Offenbarung 20:20, lass diesen Geist nicht gewähren und nicht tolerieren. Widerstehe und konfrontiere. Du kannst auch nicht fliehen, du kannst nicht sonst wohin rennen, um aus diesem Einfluss zu kommen. Wenn du mit diesen Sachen zu tun hast, gibt es nur eins, Konfrontation. Sonst geht das Ding nicht raus. Widerstehe und konfrontiere. Männer, nehmt euren Platz ein und lasst euch nicht zu Eunuchen Isebels machen. Als Ehemann, Vater, Haupt und Priester. Bete regelmäßig mit deiner Frau. Und wenn du im Bett liegst und mit ihr nochmal ein Abschlussgebet sprichst. Aber geh nicht in die Nacht, ohne mit deiner Ehefrau ein Gebet gesprochen zu haben. Wer ist verantwortlich dafür? Natürlich der Mann. Du musst sagen als Mann, lasst uns jetzt beten. Nimm deinen Platz ein. Das sind so, wenn du das jetzt gehört hast und es hat bei dir und da geklingelt, entweder ich stehe unter dem Einfluss oder ich habe selber Symptome in mir erkannt. Das ist nicht schlimm. Dann brauchst du Befreiung. Das Ding muss raus. Amen. Du musst es aber wollen. Und hüte dich, andere Personen, sei es dein Partner oder Kind oder Gemeindemitglied oder Arbeitskollegen, hüte dich, sie zu manipulieren, um deinen Willen durchzudrücken. Hüte dich, zu kontrollieren, um deinen Willen durchzudrücken. Und von Einschüchterung wollen wir mal hier nicht reden. Das glaube ich nicht, dass das jemand macht. Hüte dich. Das ist seelische Kraft. Zauberei, laut Galater 5,20. Paulus sagt, diese sowas tun werden, das Reich der Himmel nicht erben. Übergib es Gott, er wird immer für dein Recht sorgen. Du musst es dir nicht selbst erkämpfen. Amen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für deine Gnade. Danke, dass du dein Wort offenbar machst. Danke, dass du in unseren Herzen weiterwirkst. Danke, dass du uns Offenbarung schenkst, wo wir unter diesem Einfluss dieses Geistes stehen, wo wir ihm Raum gegeben haben, ihm toleriert haben und gewähren ließen. Herr, ich bitte, gib uns die Gnade. Wir wollen jetzt Buße tun dafür. Wo wir Isebel gewährt haben lassen, wo wir durch Passivität und nicht widerstehen, wo wir unsere von Gott gegebene Autoritätsperson oder Position nicht eingenommen haben. Und Heiliger Geist, fülle uns bitte mit deiner Kraft, fülle uns mit deiner Stärke, fülle uns mit deiner Autorität, mit deiner Salbung, das zu tun, wozu du uns berufen hast. Und setze in Männern, aber auch in Frauen diesen kämpferischen Geist frei. Diesen Geist der Braut Jesu Christi, die Jesus Christus von ganzem Herzen liebt und das Böse von ganzem Herzen hasst und gegen es ankämpft, damit Menschen unter ihrem Einfluss frei werden. Herr, öffne uns die Augen, damit wir erkennen, wo wir unter diesem Einfluss stehen, wo wir selbst solche Anteile in uns tragen. Damit wir Buße tun und damit wir frei werden. Denn du kommst zurück zu einer Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel, wo die vollkommen frei sind von jedem Einfluss des Isebels. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du noch vielen Gläubigen in diesem Land, die gebunden sind durch Unkenntnis, gebunden durch falsche Lehre, dass du noch viele in diesem Land die Augen öffnest und sie in die Freiheit führst, zu der du das Volk Gottes berufen hast. Und ich bete jetzt auch um Schutz und Bewahrung, die Bedeckung deines Blutes, Jesus. Für uns persönlich, unsere Ehen, Familien, Gemeinde, unsere Verwandten, unsere Angehörigen, alles, was du uns anvertraut hast. Ich bete, dass dein Schutz auf uns kommt, deine Bedeckung deines Blutes, dass deine Engel alle Zeit mit uns sind. dass du uns bewahrst vor allen Rückschlägen und Gegenangriffen dieser Macht, der auch hier so stark wirkt im Erzgebirge. Danke, dass du uns bewahrst in Jesu Namen. Amen.